Das Thema in Sachsen. Recherchen, Meinungen und Stimmen zur aktuellen Lage. Der Podcast von sächsische.de mit Fabian Deike.
Die vegane Fleischerei in Dresden, ein Start-up, das einen Blitzstart hingelegt hat. Seit etwas mehr als einem Jahr gibt es das Unternehmen und den dazugehörigen Laden am Bischofsweg in Dresden. Doch vegane Fleischereien gibt es mittlerweile auch in anderen Städten. Bundesweit ist die Nachfrage nach dem Konzept dieses Geschäftsmodells groß. Grund genug, um auf diese Erfolgsgeschichte einmal draufzuschauen und hinter die Kulissen zu blicken. Wo steht das Startup jetzt? Was folgte auf den Höhenflug am Anfang? Und noch wichtiger, wie geht es jetzt weiter? Darüber spreche ich jetzt mit einem der vier Gründer der veganen Fleischerei. Herzlich willkommen im Podcast Thema in Sachsen, Stefan Meyer-Götz.
Hey ho.
Ja, und ich bin Fabian Deike, wie immer Host dieses Podcasts bei sächsische.de. Und bevor es losgeht, noch ein kurzer Mini-Werbeblock in eigener Sache. Das ist ja ein Podcast, der sich vornehmlich an Publikum richtet, das an sächsischen Themen interessiert ist. Da passt es ganz gut, dieser Hinweis, dass wir bei sächsische.de auch einen WhatsApp-Kanal haben. Einfach mal bei WhatsApp nach uns suchen, den Kanal abonnieren. Dann gibt es täglich eine Zusammenfassung der wichtigsten News aus Sachsen und immer, wenn etwas passiert, auch Eilmeldungen. So. Das war kurz wichtig, etwas Eigenwerbung. Herr Meyer-Götz, Eigenwerbung, gutes Stichwort. Müssen Sie das eigentlich noch machen?
Also ich glaube, wer nicht wirbt, der stirbt. Ich glaube, das sind einer der wichtigsten Punkte. Also klar, man sollte nie die Arroganz haben, dass man denkt, dass Leute einen kennen. Ich finde, eine vernünftige, ehrliche, sympathische Werbung ist immer gut. Wir sind glücklich über jeden Kunden und freuen uns über jeden neuen Kunden und den müssen wir erreichen und da ist Werbung, in welchen Medien auch immer, immer gut und immer wichtig.
Warum ich das gefragt habe, vielleicht für diejenigen, die jetzt mit dem Begriff vegane Fleischerei noch nicht so viel anfangen können, wer in Dresden oder aus der Umgebung von Dresden kommt, auf den trifft das wahrscheinlich nicht zu. Vergangenes Jahr, als die vegane Fleischerei geöffnet oder eröffnet hat, war das mediale Interesse daran unglaublich groß.
Das stimmt. Also man muss sagen, in dem Bereich hatten wir einfach eine tolle Situation, die wir so am Anfang gar nicht gesehen und verstanden und gedacht haben. Wir haben ja ein Geschäftsmodell auf die Beine gestellt, das eigentlich nur ein, das ist ein hartes Wort oder ein falsch zu verstehendes Wort ist. Wir wollten eine Sache eröffnen mit No Profit dahinter, sondern wir wollten einfach was machen und vielleicht auch ein bisschen Spaß dahinter und das war die Intention und plötzlich hat es einfach Boom gemacht und plötzlich waren wir in so vielen Kanälen, in Social Media, in den Presse, in Radio, im Fernsehen, es war einfach wahnsinnig und dadurch haben wir natürlich eine große Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Das war die beste Werbung, die wir bekommen konnten, weil sie war auch for free. Das ist sowieso immer nice, wenn man das so mitbekommt. Aber ja, dadurch haben wir eine sehr große Aufmerksamkeit bekommen, sind auch dadurch extrem gut gewachsen, war eigentlich sehr, sehr toll und dafür sind wir sehr, sehr dankbar.
Hier im Podcast war die Eröffnung letztes Jahr im Januar auch ein großes Thema. Die Folge tatsächlich war rückblickend die am meisten gehörte Episode 2023 bei sächsische.de. Also auch bei uns, medial gesehen, haben wir ja gesehen, das Interesse daran war ja so groß. Es ist ja nicht nur so, dass jetzt Medien gesagt haben, oh, da ist irgendwas Neues, das zeigen wir jetzt mal, sondern es ist ja tatsächlich auch jeder Artikel, jeder Social Media Post, der auch bei sächsische.de dazu gelaufen ist, wurde umgehend angesehen, viel angesehen, auch viel diskutiert. Da kommen wir dann in diesem Podcast auch noch dazu. Aber vielleicht mal so, wie erklären Sie sich denn diesen Hype, der darum entstanden ist? Das kam ja aus dem Nichts.
Das ist eine sehr gute Frage. Wir wurden da oft danach gefragt, dass das doch klar war, dass es so explodiert. Es war gar nichts klar. Wir haben uns zusammen gefunden, wir haben eine Location gesucht, wir haben was ausgestattet und dann haben wir eröffnet. Und ich glaube, wir hatten einfach einen Namen gesucht, der einfach unser Anliegen erklärt. Und da waren wir vielleicht ein bisschen provokant, weil wir dann auch gesagt haben, ach komm, was soll's, was soll denn passieren? Und ich glaube, durch dass wir diesen Namen gewählt haben mit der veganen Fleischerei, haben wir natürlich die Leute dazu bewogen, darüber nachzudenken, darf das denn überhaupt sein? Also selbst ich wurde von meinen Eltern gefragt, eines Abends riefen sie und sagten, sag mal, die vegane Fleischerei, also weil man natürlich über sein Vorhaben mit seiner Familie spricht und so weiter, und selbst meine Mutter sagte dann so, also
vor der Eröffnung
noch. Vor der Eröffnung, sagte abends so, könnt ihr denn nicht wenigstens es mit V schreiben? Also, und ich so, nein, wir wollen es genau so schreiben, wie wir es schreiben wollen, weil es genau so ist. Und deswegen war das auch so interessant, dass das auch schon in der Familie diskutiert wurde, ob das denn überhaupt, ob man das denn darf.
Na, Familie ist ja manchmal auch ein guter Gradmesser,
Es ist sehr ehrlich, ne? Auf alle Fälle. Genau. Also es ist auch sehr ehrlich, und das hoffe ich auch immer, dass Familie sehr ehrlich ist, auch vor allem zu mir und allgemein. Auch man selber hat auch die Pflicht, zu Familie und Freunden sehr ehrlich zu sein, auch wenn Ehrlichkeit wehtun kann. Und von daher haben wir schon gemerkt, ui, ja, das. Und das ist jetzt schon eine Diskussion, und dadurch ist, glaube ich, auch das Thema extrem aufgepoppt, weil das für die Leute im Kopf so ein Diskurs ist mit vegan und Fleischerei. Das darf doch gar nicht sein. Wo man sich fragt, was darf denn daran nicht sein? Und das ist natürlich interessant, wenn dann plötzlich Leute darüber diskutieren. Und wir haben das auch mitbekommen, was für Diskussionen waren auch bei der SZ. Also wir haben auch gehört, dass das der meist geklickteste und meist kommentierteste Artikel bei SZ Online war. Das war für uns, das war crazy.
Auf jeden Fall unglaublich. Sie haben gerade die Mutter erwähnt. Was sagt sie heute darüber?
Ich glaube, dass egal was ist, Eltern immer für die Kinder da sind. Mal so salopp gesagt, aber ich glaube, sie ist jetzt sehr stolz darauf, dass wir uns dafür durch eingesetzt haben. Und ich glaube auch allgemein, die Familie und Freunde sagen, hey, klar sagen die auch, ihr habt alle ein Rad am Laufen. Das ist positiv gemeint, weil natürlich alle gesagt haben, hohoho, das ist aber provokant. Aber wenn man mit den Leuten darüber spricht und wirklich erzählt, was die Idee dahinter ist, dann merkt man, dass so ein Umdenken passiert. Dass man sagt, okay, vegan, alles klar, I got it. Fleischerei, naja, es ist ja kein Fleisch, aber das Fruchtfleisch ist ja auch ein Fleisch. Okay, dann könnte man es schon so. Und im Endeffekt, der Star sind die Produkte. Und wenn die Produkte überzeugen, ist alles andere wirklich sekundär. Dann sind es auch nicht wie, wo, was und wo die Lage ist, sondern das Produkt muss überzeugen. Und natürlich ist der Erfolg dieser Firma erstens, dass wir eine coole Gang sind, von den Gründern plus die Agentur, und natürlich auch der größte Wert ist unserer Firma ist der Name. Weil hätten wir es einfach Nils Henning Quiz Stefan Laden genannt.
Das sind die vier Gründer.
Das sind die vier Gründer, genau. Dann wäre das verpufft. Dann hätten keiner verstanden, um was es da geht. Und ich glaube, das ist auch immer das große Problem bei anderen Firmen, die dann so Kunstnamen haben, die keiner versteht und dann nicht versteht, was das Produkt eigentlich ist.
Im Prinzip ist vorgelagert vor der eigentlichen Eröffnung eine schlaue oder eine kluge Idee gewesen, diesen Namen so zu wählen. Jetzt hatten Sie vorhin gesagt, ja, hätte da nicht vielleicht ein V da nehmen können statt des Fs bei dem Wort Fleischerei. Das wäre jetzt nur ein Buchstabe gewesen. Die Konkurrenz im veganen Markt ist ja auch riesengroß. Es ist also nicht unbedingt vorhersehbar gewesen, dass das so gut funktioniert. Also nochmal vielleicht die Frage, was läuft bei Ihnen anders? Wie heben Sie sich ab? Wenn ich jetzt in den Supermarkt beispielsweise gehe, gibt es ein veganes Regal, da kann ich mir auch eine ganze Palette Produkte kaufen. Was läuft bei Ihnen anders?
Ja, aber ich glaube, das ist erstens das Thema, ein Regal spricht nicht mit dir. Also du kommst rein und musst dich erstmal selber mit dem Auge durcharbeiten. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, wenn man der Sache neu ist. Ich glaube, Oldschool-Veganer oder lange Veganer, die schon seit vielen Jahren, die haben sich darauf eingestellt auf den Markt und auch ihre Verhalten zum Essen und Vorbereitung, Nachbereitung und wo sind sehr, sehr gut organisiert im Bereich Essen. Jemand, der sagt, ich bin interessiert, also ein Flexitarier, den wir ja persönlich als interessanteste Zielgruppe finden, der muss erstmal abgeholt werden. Weil der kommt mit einem, aha, jetzt will ich es gerne mal probieren, was hier so los ist. Und dann ist es natürlich ein Erfolg, wenn derjenige bei uns in die Fleischerei kommt und sagt, hallo, ich habe keine Ahnung, ich bin auch kein Veganer, sich gleich entschuldigt, wo wir sagen, alles ist
der hat so eine Überzeugungsoffenheit.
Ja, der sagt, okay, aber ich habe Bock, weil ich habe von euch gelesen, gehört, probiert oder wie auch immer, aber was habt ihr noch? Und ich glaube, das ist das Schöne, dass Leute eigentlich das Thema Beratung mögen und im Bereich Lebensmittel noch mehr und dann einfach sagen, ah, okay, das probiere ich, ah, okay, ah, und so wird das zusammengebaut und ah, und ich höre ja immer diese E-Stoffe oder Chemie oder irgendwas und man sagt, okay, das sind die Inhalte, das sind das und derjenige sagt, ah, okay. Und ich glaube, das sind Sachen, die kannst du am Regal im Supermarkt so nicht erfahren und somit ist einfach diese große Hürde und die Vorurteile einfach größer, als wenn dir gegenüber ein normaler Mensch steht, der auch einfach normal aussieht und einfach sagt, hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, wie kann ich dir helfen? Und man nicht gleich offenlegen muss, wer man ist, sondern man sagt, ich habe Bock und derjenige sagt, ey, cool, ich zeig dir alles, probier mal und dann entscheidest einfach nur du mit deinem Geschmack, ob es dir schmeckt.
Also es ist auch letztlich vielleicht so, in einem Geschäft oder in einer Theke kaufe ich mir vielleicht ein kleines Stück von etwas, gehe ich ins Supermarktregal, kaufe ich eine Riesenpackung von etwas.
Ja,
das ist auch ein, das vielleicht auch, ist das auch noch einer der Kunde.
Und ich glaube auch, das Probieren ist, glaube ich, ganz nett. Das ist, wir sind alle Kunden sind, also dürfen probieren und das ist auch gut so, weil dadurch ist einfach dieses, und man wird kauft automatisch, glaube ich, auch mehr, weil man sagt, ach cool, ich wollte eigentlich nur eine Scheibe Salami, aber Lione, ach, das geht's auch und okay. Und der Eiersalat oder der Eriksalat, also kein Hering, sondern Eriksalat, schmeckt ja auch lecker. Und ich glaube, dann ist so die Bereitschaft zu sagen, ey, cool, ich nehme das und das und das mit, weil ich will nicht sagen, der Lebensinhalt, aber wir müssen die Energie, die wir brauchen, um zu leben, ist Essen und Trinken. Gute Gespräche sind ein positiver Aspekt, aber das sind die wesentlichen Faktoren, die wir brauchen. Und wenn es dann noch schmeckt und dann man nicht missioniert wird, also keine, weißt du, schlimm ist, wenn jemand erstmal wohin kommt und erstmal vielleicht gedisst wird, weil er das macht, was er macht, dann hat man keinen Bock drauf. Und wenn aber jemand wohin kommt und sagt, hallo, ich bin interessiert, dann ist das, glaube ich, eine sehr positive Einstellung und dadurch konnten wir auch viele Skeptiker, Hater auch in ihrer Meinung nicht verändern, das klingt zu hart, sondern wir konnten jemand einfach in unser Boot holen und darum geht es. Und ich glaube, dass einfach dieser Hype, um auf die Frage nochmal einzugehen, wieso sind wir anders? Wir sind nicht wirklich anders, sondern wir sind auch Jungs, die Bock auf Business haben. Wir sind keine Hippies. Wir wollen, bei uns sind auch Zahlen, Daten, Fakten ein Thema, weil wenn wir nicht wirtschaftlich sind, können wir unsere Miete nicht bezahlen, können wir unsere Mitarbeiter nicht bezahlen, können wir unsere Ware nicht kaufen. Also von daher sind das auch ganz wichtige Faktoren. Wir haben alle auch noch andere Firmen, deswegen ist das für uns kein Startup, dass wir sagen, jetzt probieren wir sind gerade alle aus dem Studium raus, sondern wir haben schon uns intensiv damit auseinandergesetzt, dass wir ein Business machen wollen, aber dass das natürlich so explodiert. Das hätten wir im Leben nicht gedacht.
Noch dazu, man muss ja auch sagen, Sie alle haben ja schon Geschäfte. Würde ich dann nochmal im Verlauf des Gesprächs dazukommen. Es ist ja nicht so, dass es Ihr erstes Business gewesen ist. Vielleicht ist es ja auch ein Grund dafür, dass es so gut funktioniert hat, weil Sie alle wussten, was Sie machen. Auch ein Stück Intuition vielleicht dabei.
Aber das weiß ich nicht. Das würde ich jetzt nicht sagen. Das war auch einfach Lucky Moments. Und hätten wir das vor 5 Jahren gemacht, wäre das eine absolute Bruchlandung geworden.
Weil der Markt da noch nicht so weit war?
Der Markt war noch nicht bereit. Also wenn du überlegst, vor 5 Jahren, wenn du das Thema vegan angesprochen hast, dann hat sich bei den Leuten ja, also da haben die ja alle Nackenstarre bekommen.
Ich meine, Nackenstarre haben auch viele bekommen. Letztes Jahr, als sie die vegane Fleischerei eröffnet haben, muss man ja schon so sagen.
Stimmt, ja. Aber das ist ja auch mal gut, dass die Leute mal wieder wach werden und sagen, es gibt was Neues oder es passiert was auf der Welt. Und ist ja auch mal was Positives, weil im Endeffekt entscheidet jeder Kunde für sich, ob er bei uns reinkommt oder nicht. Keiner wird gezwungen, wir verwenden keine öffentlichen Gelder. Also es sind 3 Treppenstufen, 1 Türklinke. Also die Entscheidung wird überall selbst getroffen.
Genau.
Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir den Leuten natürlich sagen, hey, komm rein, probiere und das, was dann auch in den Medien passiert wurde, dass wir halt natürlich extrem viel Werbung bekommen haben. Deswegen, wir haben aus ganz Deutschland wirklich E-Mails bekommen, Anfragen bekommen und ich glaube, das ist der Erfolg der Geschichte, dass wir eigentlich nur einen Laden machen wollten. Also wir wollten wirklich nur einen Laden machen. Non-Profit war gedacht, dass wir einfach das Vegan-Thema spielen und plötzlich bekamen wir E-Mails mit, hey, wir sind der Handel, Rewe, bliblablub, können wir euch listen, können wir Produkte von euch kaufen? Wir so, okay. Plötzlich kamen die Fragen, hey, das ist doch ein Franchise, oder können wir, oder ist das eine Möglichkeit, dass wir einen Laden, so wie ihr das macht, weil wir finden das super, weil aber auch, das muss man auch sagen, auch vielleicht ein Teil des Erfolges, wir haben einen Laden gemacht, der auch geil ausschaut. Also ich finde auch, dass man in diesen Laden kommt und sagt, wow. Nice. Das sieht cool aus. Das ist, glaube ich, immer wichtig, weil das Auge kauft auch mit. Da haben wir auch intuitiv, und da hat auch Nils Steiger, unser aktueller Geschäftsführer, auch ein gutes Händchen gehabt. Ich glaube, wir haben alle da auch vertraut gegenseitig. Dann wurden die Lampen gekauft, dann war das passiert, dann hatten wir das gekauft, dann hat es sich irgendwie alles sehr cool ergeben. Und ich glaube, es
ist
auch
und dann stand irgendwann der Laden halt da und es ist losgegangen. Und wir hatten jetzt so am Anfang gezeichnet diesen ganzen sag mal, Hype, Anfangseuphorie. Jetzt ist es ein bisschen mehr als ein Jahr später. Mhm. Wie viel von dieser Euphorie ist noch da? Ist es noch immer so, dass wenn Sie ein Produkt starten, dass es, wie es eben am Anfang gewesen ist, das innerhalb von wenigen Tagen, Stunden vielleicht sogar ausverkauft war?
Ja, ich gebe zu, jetzt stottere ich gerade ein bisschen, aber wir sind immer noch begeistert, was die Community so kann, was die Wirkung hat von einem Newsletter, wenn wir ein neues Produkt entwickelt haben, dass dann plötzlich der Shop nach oben geht, bam, dass Leute probieren wollen. Die Euphorie ist natürlich nicht so wie am Anfang. Wir hatten am Anfang, da war Schlangenbildung, da waren die ersten Wochen, Monate immer Samstag, Schlange von 10, 20, 30 Metern, das war auch crazy. Aber alles, was gerade passiert, ist immer noch ein Hype. Jetzt haben wir am 20. Januar wurde die Filiale in München eröffnet. Viktualienmarkt, unser erster Franchise-Nehmer, Markus. Und das ist ein geiler Laden, haben wir umgebaut. Und dann hieß es Eröffnung. Und dann haben wir natürlich die Presse gefüttert. Und dann ist das Gleiche passiert wie in Dresden. Jede Zeitung, jedes Radioformat in Bayern hat darüber berichtet. Und dadurch ist auch was passiert, weil plötzlich dieses heilige Bundesland Bayern auf einmal kommt vegan und die ganzen Fleischesser, dann hieß es auch so, oh, ihr werdet merken, was passieren wird, da wird einiges passieren. Pustekuchen. Es ist positiv, Leute kommen rein, wir machen ab und zu Filialcheck und dann bin ich immer drin und frage immer die Kunden, woher sie kommen, und also das ist immer meine Aufgabe oder mache ich gerne. Und dann gibt es welche, die sagen, ja, seit 3 Wochen hat es hier offen und wir waren schon zum 5. Mal heute da. Es ist toll, dass es euch gibt und es ist der Wahnsinn und es ist lecker und es ist so schön. Und da ist auch eine Euphorie. Dann hat der Markus den 2. Laden in München aufgemacht, strategisch sehr gut, läuft auch gut.
Und was bedeutet, läuft auch gut? Können Sie vielleicht mal ein bisschen durch ein paar Zahlen führen? Sie haben vorhin schon gesagt, Zahlen, Daten, Fakten haben wir auch. Ist auch wichtig für uns.
Ja, natürlich.
Wie, wenn man das jetzt vergleicht, also München in Bayern, ne, so das, sage ich mal, eher traditionell, ein Bundesland, das für viel Fleisch, Weißwurst, Leberkäse bekannt ist.
Ja.
Also
sicherlich, wenn ich jetzt mal so sage, was sind gute Zahlen, dann sind das natürlich Zahlen, dass wir sehr glücklich sind, dass unser Franchise-Nehmer gleich von Anfang gute Zahlen schreibt, was natürlich auch wichtig ist, weil nee, Viktualienmarkt sind natürlich Mieten, die wir so in Dresden, Schrägstrich Osten nicht kennen. Plötzlich sind Quadratmeterpreise von über 30, 40 Euro, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber schon knackig teuer. Der Vergleich in Dresden ist natürlich was anderes. Also wir haben hier Quadratmeterpreise, die sind unter 10 Euro kalt, jetzt mal salopp gesagt.
Also muss es in München ja um ein Vielfaches besser laufen?
Also definitiv sind die Zahlen sehr gut. Ich kann sagen, der Besucheransturm ist sehr hoch. Am Wochenende ist dort Karacho. Es gibt dort Peaks, die uns freuen, weil einfach also auch sehr viele im Bereich Snack passiert. Ich habe gesehen, dass samstags, wo wir da mal zum Filialcheck waren, jetzt, da werden Nummern ausgerufen, weil die Bestellungen so viel sind. Und ich glaube, das sagt schon vieles aus über den Erfolg einer Firma, wenn du Wartelisten hast, wenn Leute wirklich warten, weil es einfach so, also die sind bereit zu warten. Die sind sehr gut organisiert mittlerweile, weil natürlich muss sich auch alles erstmal immer eingrooven. Und das machen die toll. Und da gehen die Leberkässemmeln oder Leberkäs, wie man so schön sagt, wirklich in Minutentakt über den Tresen. Und dann kann man relativ schnell ausrechnen, dass da abends eine Abrechnung ist, die Spaß macht. Ja, und deswegen Zahlen, Daten, Fakten. Ich müsste es mal reingucken, wie viele Besucheranzahlen waren. Aber ich würde sagen, ich glaube, ich hatte mal geguckt gehabt, es waren über 6.000 Besucher jetzt schon, die dort aktiv gekauft haben. Ich glaube,
und davon dann viele Wiederkäufer?
Viele Wiederkäufer. Das ist für uns das allerschönste Kompliment. Weil, weißt du, Einmalkäufer ist nett. Das ist, weil ich ein Bereichen, wenn du in einer Touri-Lage bist, dann ist das so. Aber wenn du Wiederkäufer hast, dann ist es auch ein Kompliment und eine Erkenntnis zu sagen, ey, man macht einen guten Job.
Aber jetzt mal vielleicht rückblickend, war das der größte Meilenstein, diese Eröffnung der Läden in München im vergangenen Jahr? Es gab viele Meilensteine sicherlich, Aber so dieser Weg, jetzt macht man ein Franchise-Modell daraus?
Ja, also das ist ja auch, alles hat sich dann dadurch ergeben gehabt. Das ist auch ganz wichtig. Das ist ja.
Oder anders gefragt, wie schnell war Ihnen klar, das müssen wir jetzt machen?
Oh, uns war relativ schnell klar, dass was passieren muss, weil wir ja eine massive Anfrage bekommen haben. Also wirklich in einer Menge, in einem Volumen, was wir alle so nicht erwartet haben. Und auf einmal merkt man ja, ein Bedarf ist da. Dann haben wir natürlich Nils, was unser absoluter Zahlen-, Daten-, Fakten-Typ ist. Also der Nils schreibt privat-hobbysmäßig gerne Businesspläne. Das habe ich so auch noch nie gehört. Und hat gesagt, okay.
Was ist Ihr Hobby?
Ja, nicht Businesspläne schreiben. Also da muss ich sagen, da freue ich mich über Genussthemen und schöne Produkte. Und ich glaube, da hat jeder seine Talente. Aber dass jemand gerne Businesspläne schreibt, so als Hobby. Also als Hobby, Nils hat auch andere Hobbys, Nils macht sehr viel Sport, aber der macht es sehr gerne und das hat er echt in Perfektion. Und dann sagte der so, ja gut, dann schreibe ich den halt den Franchise-Vertrag, also dieses Franchise-System oder dieses, ne, schreib's halt selber. Und der hat es durchgehauen, also das ist wirklich Wahnsinn, wie der das gemacht hat. Natürlich, klar, wir können heutzutage ganz viel Technik nutzen, man kann ganz viel recherchen. Ich glaube, der hat gefühlt 100 Stunden Podcast gehört für Franchise und dann hat er das Ding dorthin geknüppelt und in einer Perfektion, wo man als Vater oder Eltern nur stolz sein kann, wenn man merkt, was das Kind da auf die Beine stellt und ich als Freund das sagen kann, hey, und alle anderen auch sagten, hoi, weil wir hatten dann unsere erste Schulung hier bei mir im Büro mit unserem ersten Franchise-Nehmer, wo wirklich ein Franchise-Handbuch ausgedruckt wurde und wir es überreicht hatten und wir dachten so, fuck, sind wir gut. Mhm. Das sah auch so professionell aus, das sah so richtig so, oh, geil, was auch einfach gut war.
Sie sagten gerade, der erste Franchise-Nehmer war dann hier. Wie geht denn das jetzt weiter, das Thema? Sind noch weitere Geschäfte geplant? Yeah. Ich meine, das ist jetzt im ersten Jahr, war München die Großstadt. Mhm. Und gibt es jetzt auch weitere Städte, wo Sie hingehen wollen?
Also es ist ja, also man denkt ja auch, man hat ja auch manchmal plötzlich, also erstens, du kriegst massenhaft E-Mails und denkst dir nur, wow, wenn das jetzt weitergeht, dann wird es natürlich ruhiger. Man denkt sich so.
Können Sie massenhaft noch beziffern?
Also es war vierstellig. Also auch von.
Also von Interessierten, die am Franchise-Modell interessiert sind.
Interessiert es nicht, sondern also von Leuten, die uns einfach positives Feedback gegeben haben, sagt, ey geil, von Anfragen vom Handel, B2B-Anfragen, Restaurants, Franchise-Interessenten, Hater hatten wir auch ganz viele, wie wir uns das erdreisten, dass wir dieses Handwerk Fleischerei so in den Dreck ziehen, wo ich mir immer dachte, okay, aber da konnten wir eigentlich immer gut drauf eingehen, beziehungsweise mussten wir gar nicht drauf eingehen, weil unsere Community, die wirklich sensationell geil ist, da tausend Dank an alle, die uns irgendwie unterstützt haben, weil wenn irgendwo was war in den Medien, mussten wir teilweise gar nicht reagieren, sondern es hat die Community für uns gemacht. Mhm. Die dann einfach mit denen diskutiert haben, die dann gehatet haben, gesagt, ey, mit das und das und das, überleg doch mal oder denk mal drüber nach oder was hieß du das? Ich glaube, das war super interessant. Und die Anfragen für
lassen,
das Thema.
Lassen Sie uns vielleicht an der Stelle nochmal genau dahin schweifen. Wollte ich noch ohnehin auf diesen Punkt hinaus, aber jetzt, wo wir einmal bei dem Thema Community und Hate sind, da kommen wir nochmal, das ist ja alles im Prinzip, das begleitet ja die vegane Fleischerei, das ganze Thema seit Beginn an. Und da ist sehr, sehr viel zu lesen gewesen. Es war auch teilweise sehr persönlich, was man dort lesen konnte. Ich würde das jetzt ungern alles wiederholen. Es bleibt ja auch was hängen davon. Was hat das mit Ihnen gemacht? Haben Sie darüber vielleicht auch im Privaten nachgedacht, so für sich? Ist das so gut, was da gerade läuft, oder ist das bei Ihnen abgeperlt? Was hat es mit Ihnen gemacht?
Also ich kann sagen, dass wir alle Teflon sind. Also voll. Das hätte ich auch nicht gedacht. Klar, wenn man jetzt psychisch nicht stabil ist, dann kann das mit jemand was machen. Aber wir haben in keinster Form uns gefragt, ob wir was falsch machen, sondern wir haben es einfach dann, ich will nicht sagen nicht verstanden, aber wir haben dann eigentlich sehr gut. Also wir sind nicht in Aggression verfallen, das sowieso nicht, bringt gar nichts, sondern ich glaube, wir haben immer die Kontenance bewahrt und ordentlich argumentiert und ich glaube, wir hatten dann einfach so viele gute Sätze zum Antworten, dass wir schnell Leute Schachmatt machen konnten und das war dann einfach auch gar nicht, weil wir jemand überzeugen wollten, sondern wir einfach gesagt haben, okay, ich höre dich, dein Anliegen. Und dann hat man halt gemerkt, dass dann aus diesem Haten dann plötzlich eine Ruhe wurde und ich hatte keine zu keinem Moment Angst, dass irgendwas passieren könnte. Ich meine, es wäre ja sowieso verrückt, wenn da was passieren würde. Ich meine, wir reden jetzt trotzdem nur von Lebensmitteln, da jetzt auch, also wenn man da Angst haben sollte, wäre das sehr, sehr traurig in Deutschland, allgemein auf der Welt. Dann hatten wir trotzdem auch einen Zusammenschluss zwischen uns allen, was uns, glaube ich, noch näher zusammengebracht hat. Und man muss auch sagen, dass wir uns ja alle vorher nur zum Teil kannten. Also ich kannte Nils seit mehreren Jahren, Henning kannte Quiz, weil der ist ein Geschäftspartner. Und wir sind ja zwei Einheiten zusammengekommen. Und ich glaube, das hat uns eigentlich nur massiv zusammengebracht mit einer Wir-Gefühl danach, was dann uns eher nach vorne gepusht hat. Und die Anfragen jetzt, glaube ich, um die Frage nochmal wirklich zu beantworten, sind natürlich weniger worden, weil es wurde dann natürlich ruhig und wenn man nicht mehr in den Medien ist, dann wird man auch, ich will nicht sagen vergessen, aber dann wird es natürlich ruhiger. Das ist auch nicht schlimm, deswegen hatten wir auch Zeit mal zum Durchatmen oder zum Einatmen und Durchatmen. Ich glaube, das war ganz wichtig. Dadurch konnten wir uns sortieren und mussten auch erstmal alles so neu justieren, die Produktion vergrößern. Das war ja einer der wichtigsten Faktoren.
Und Sie sind ja in Striesen, in Dresden-Striesen, noch jetzt dann auch in eine ehemalige Bäckerei, glaube ich.
Genau, es ist eine Bäckerei, die über, über viele Jahrzehnte bestand.
Also anders gesagt, es war ja vorher im Prinzip in einem Restaurant die Küche mit benutzt worden, um die Produkte herzustellen und das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert. War das sehr schnell klar, dass das nicht mehr funktioniert?
Nach einer Woche war das klar. Also nach drei Tagen. Also ich glaube, der Gedanke war ja wirklich, den Laden zu haben, dass Steffen Hagen, das Restaurant, das von Andreas Henning und Daniel Quiz betrieben wird, auf der Kamenzer Straße, das vegane Restaurant Steffen Hagen, dass wir, wenn die nämlich abends nur offen haben, dass wir vielleicht tagsüber das nutzen könnten, um ein bisschen produzieren, um quasi das Daily Business in dem Laden zu machen. Und dann mussten wir wirklich innerhalb von kürzester Zeit reagieren, sind dann in einen anderen Raum gezogen, der aber auch nicht viel größer war, sind dann in eine andere Großküche gezogen von einem Freund, Bekannten, danke nochmal an Nam, wo wir helfen, wo wir arbeiten konnten, wo wir merkten, wir sind da schon an unseren Grenzen. Und dann haben wir gesucht, beziehungsweise haben erstmal, ich sag mal, ausgehalten ist, glaube ich, die bessere Formulierung, haben dann schnell gemerkt, dass wir in Technik investieren müssen, also einen größeren Kombidämpfer, weil wenn der Kombidämpfer klein ist, dann bringt es nicht, wenn man...
Was ist denn ein Kombidämpfer?
Kombidämpfer ist wie ein großer Backofen, ne, aber mit Dampf und der kann halt schon ein bisschen mehr Karacho und der kann auch Waren generieren und so weiter, also schon Sachen, die verrückt sind. Und dann habe ich einen Freund, schrieb mich an, sagt, sag mal, ihr seid doch jetzt echt gerade am Wachsen, sag mal, was hältst du davon nur als Idee? Die eine Bäckerei, die ist ja nicht mehr und sag mal, wäre das nicht für euch ein guter Ort? Und dann kannte ich den jetzigen Betreiber, also die Bäckerei Krause. Und da haben wir uns das angeguckt und das war echt crazy, weil das sah aus, als hätten die Leute gerade vor 10 Minuten aufgehört, dort zu arbeiten. Auch ein bisschen spooky. Und dann haben wir schnell gemerkt, die Räumlichkeiten nehmen wir, machen einmal Budenschwung und fangen dort an zu produzieren.
Das ist dann sozusagen, wenn man so will, ihre Fabrik?
Ja, in Anführungsstrichen. Ja, Fabrik ist immer so ein unschönes Wort, obwohl das natürlich einen anderen Hintergrund hat, aber die Manufaktur mit Produktion. Dann haben wir dort angefangen zu produzieren und dann ging das weiter. Und dann war halt das Thema, okay, unsere Produkte sind gut, aber wir müssen das nächste Level nehmen, um weiterhin gut zu bleiben oder noch viel besser zu werden. Und haben dann, und das sind auch die Zufälle in unserem Leben sind halt einfach wunderschön und wir haben ja Umkreise, die besser nicht sein konnten, und zwar vom lieben Jonathan Schmeckenbecher, der in der Agentur Createsome ist, die uns wirklich alles gebaut haben, was, also Thema Shop, Thema Homepage, Thema das ganze CI, und vom Jonathan, die Freundin, die Judith, ist Lebensmitteltechnikerin, also Produktentwicklerin. Und dann hatten wir irgendwie so mal gesponnen gehabt, wäre doch cool, wenn die bei uns arbeiten würde, und dann hat sie wirklich gesagt, ja, und hat vorher bei einer großen Firma Richtung Leppersdorf gearbeitet. Ich glaube, die, ne? Und
nicht vegan.
Nicht vegan. Und dann konnten wir sie mit unserem Konzept überzeugen. Und sie hat auch, da muss ich auch nochmal einen großen Dank sagen, sie hat eine sichere Stelle aufgegeben für ein Startup, wo man zwar weiß, das kann Erfolg haben, aber trotzdem ist es ja immer noch so eine kleine... Es könnte immer noch was passieren, das muss man immer dazu sagen. hat sie
gab gesagt, es ja, im vergangenen Jahr, das würde ich mal anhaken an der Stelle.
Ja, warte, ich erzähle noch kurz zu Ende. Und dann hat sie gesagt, alles klar, und hat dann bei uns angefangen mit einem geringeren Stundenkontingent, weil wir uns das auch erstmal nur so leisten konnten, wie es war. Und dann hat die noch zwei andere Produktentwickler mit reingeholt, was wirklich, also, und dadurch haben wir nochmal einen Qualitätssprung gemacht. Und ja, das war schon grandios. Und plötzlich kennen Leute Leute und andere Köche fragen uns, ob sie bei uns arbeiten können.
Also
und
bei Ihnen ist das im Prinzip anders. Viele Köche verderben ja normalerweise bekanntlich den Brei. Hier ist es genau andersrum in der veganen Fleischerei.
Ja, also das stimmt. Ich glaube, ich finde wichtig ist, bei jeder soll in seiner Sparte bleiben. Und da ist auch, glaube ich, wichtig, dass wir das Organigramm, beziehungsweise dass wir die Aufgaben, die wir verteilt haben, dass die wirklich hierarchisch eingehalten werden, weil sonst kann das wirklich schwierig werden, wenn dann der andere in dem anderen Bereich anfängt, auch mal ein bisschen mitzumachen.
Nee, klar, also klare Regeln gibt es sicherlich.
Sind schon sehr gut, auch für Startups sehr, sehr genau. Gut, weil natürlich haben alle Bock am Anfang, aber...
Gab es denn irgendwie auch Momente, wo Sie sich dachten, das wird jetzt gerade zu viel, das schaffen wir nicht?
Ich würde schon sagen, also ich glaube, wir hatten am Anfang einen extremen Hype. Ich glaube, wir hatten auch mal, ich will nicht sagen, kurz mal die Bodenhaftung verloren gehabt, weil natürlich, wenn du so chauffiert wirst von Medien, Presse und dann denkt man schon so, wow, wenn das so weitergeht, dann so müssen sich Rockstars fühlen. Ich glaube, wir konnten uns aber immer wieder gegenseitig gut auf den Boden holen, auch mit einem gewissen Wortwitz. Da auch besten Dank an Henning. Henning hat einen sehr schönen, flachen Humor, der auch immer wieder gut ist. Zusätzlich zu vielen anderen Sachen, die er jetzt ganz toll kann. Und ich glaube, da konnten wir uns alle wieder mal runterbringen. Aber ich glaube schon, dass wir an Grenzen gekommen sind, die unterschiedlicher nicht sein konnten, weil wir trotzdem alle noch unser eigenes Business haben. Und das ist ja auch der Ast, auf dem wir sitzen, wo wir alle unser tägliches Geld damit verdienen, um unsere Rechnung bezahlen zu können, unsere Mieten, Versicherung, etc. und Mitarbeiter. Und natürlich, wenn du woanders mehr Power reingibst, dann vernachlässigst du was. Mhm. Und das ist natürlich, das kann mal eine Zeit lang gut gehen, weil viele Verständnis haben. Aber ich glaube auch da wichtig, dass man relativ schnell eine klare Kommunikation findet. Ich gebe zu, ich hatte auch dann meine schwachen Momente, weil nicht weil schwach, sondern ich bin Ende 22 bin ich Vater geworden. Auf einmal verändert sich die Welt. Du wirst anders gebraucht. Du hast ein Kind, dann hast du eine Frau, die dich braucht. Also und dafür muss man auch da sein oder will man da sein. Also müssen muss keiner was, aber will man. Dann hast du deine eigene Firma, dann hast du die vegane Fleischerei. Das ist ja schon ein Stundenkontingent, wo du dann abends da sitzt und sagst, ich bin echt im Eimer. Und ich gebe auch zu, hätte ich nie gedacht vor 10 Jahren, dass ich so ausgelaugt sein kann, weil ich bin jetzt 41, das ist jung oder alt, das kann man immer sehen, wie man möchte. Vor 10 Jahren hatte ich mehr Power. Definitiv mehr Power. Und dann hast du einen Mix mit Gesellschaftern, wo Nils jetzt mittlerweile 28 ist, eine Frau hat, die auch in dem Alter ist. Also dann hast du dort den Henning, der ist jetzt 32. Dann hast du Quiz, der ist mein Alter. Trotzdem hast du ja unterschiedliche Jahrgänge, wo auch einfach anderes Powerniveau ist, wo ich abends nicht mehr 23 Uhr hätte einen Franchise-Vertrag oder Franchise-Buch hätte schreiben können, dann hat Nils dann nochmal richtig in die Tasten gehauen und hat den zweiten Gang reingehauen nach einem zweiten Monster, was er getrunken hat. Hm. Monster-Trinker Nils. Aber natürlich immer zuckerfrei. Also was der Typ auf die Beine gestellt ist, ist schon einfach sensationell und ich glaube auch ein ganz großer Teil unseres Erfolges, dass wir so tolle Menschen haben, wirklich von allen Bereichen, von, ich muss es jetzt einfach mal sagen, ist von jetzt Nils, unser aktueller Geschäftsführer, der wirklich ein Zeitpensum dort reingeknallt hat, was überirdisch ist, von Shirley, seine Frau, die ihn damit unterstützt hat in dem Bereich Kreativität, Agentur, Homepage, Shop, was dann gefolgt ist von Axel und Jonathan, die mit in Agenturen sind, dann Henning, der als ich sage mal Personalbeauftragter und die gute Seele aller Läden, dafür da war, für Arbeitsverträge, für Lohnbuchhaltung, Buchhaltung allgemein, für Quiz, der die Produkte aus seiner Hand geschüttelt hat durch diese vielen Jahre, Jahrzehnte Erfahrung im Thema vegan, der wirklich tolle Produkte entwickelt hat, die einfach geil schmecken. Wir sind alle schon an unseren Grenzen gegangen und da hatte ich großes Glück, dass ich, also ich gebe zu, dass für mich mein Part leider ein geringerer war, weil ich einfach auch nicht mehr konnte aufgrund meiner Firma, meiner Frau, Kind. Dann war ich zweimal noch in Elternzeit weg. Das ist eine Sache, die...
Das wollte ich gerade noch fragen, wie schaffen Sie das? Bei diesem Pensum, Sie haben nicht nur die vegane Fleischerei, sondern eben auch noch, Sie machen noch was mit Kaffee, wer in Dresden lebt, kennt das. Also Sie haben verschiedene Businesses, die Sie irgendwie verbinden müssen und Familie. Jeder normale Mensch, in Anführungsstrichen, normal, würde wahrscheinlich schon bei einem an seine Grenzen stoßen.
Also ich glaube, dass...
Fühlen Sie manchmal so, dass Sie etwas vernachlässigen? Also
man denkt, dass man das alles gut managen kann. Ich glaube, das ist auch sicherlich zu einem gewissen Punkt möglich. Nur man muss einfach den Fokus setzen. Und da habe ich eine tolle Frau, die mich da unterstützt, aber auch ganz klar sagt, hey, fokussiere dich. Und in der Hinsicht war einfach auch die oberste Priorität meine Frau und mein Kind, weil privat... Diese Chance kriegst du halt kein zweites Mal und das hat sie mir ganz klar auch gesagt. Das hätte ich vor 10 Jahren anders gesehen, weil ich dachte, ey, Business ist doch das Allerwichtigste auf der Welt. Das habe ich auch. Ich habe vorher eine andere Firma gehabt, wo ich gefühlt in den 10 Jahren nur 40 Tage Urlaub gemacht habe, was im Nachhinein das Dümmste ist, was ich je gemacht habe, weil dafür kriegst du keine Medaille und diese Zeit kriegst du nie wieder. Also der Kontostand kann nicht, also wie soll ich sagen, die Rechtfertigung sagen, das hat sich gelohnt, das stimmt nicht. Weil du kannst zwar arbeiten und Geld verdienen, aber es steht nicht im Verhältnis zum Glücklichsein mit privat, weil das ist schon viel wichtiger und du versaust es dir einfach mit Menschen, die für dich da wären, aber wenn du keine Zeit hast, dann hast du keine Zeit. Und deswegen glaube ich auch mit der veganen Fleischerei, das waren auch Momente, wo man sagte, schaffe ich das alles? Und da bin ich froh, dass ich solche Partner habe, also wie meine Frau, wie die Gesellschafter von der veganen Fleischerei, wie auch mein Mitarbeiter bei House for Coffee, Thomas, der mich massiv unterstützt hat, weil der einfach viel Arbeit übernommen hat. Das ist schon crazy, was man dann im Nachhinein sich ganz klar sein muss, für wen man wirklich echt im Herzen dankbar sein sollte. Und ich glaube fest daran, dass das sonst nicht geklappt hätte. Und da gibt es auch kein... Also, das hätte nicht geklappt. Ich hätte das in dem Pensum nicht schaffen können. Und da merkt man, dass ein Team schon kein Ich ist, sondern ein Wir. Und dann ist derjenige, die anderen für den anderen da. Aber ich glaube, auch das hat
gewisse Grenzen. Also, Sie konnten sich die Zeit dann auch rausnehmen.
Ja, also ich meine, klar denkt man so, cool, aber es gab für mich auch Abende, wo ich dann in Elternzeit war und ich war nicht in Deutschland, wo man dann von dort aus abends noch, wenn das Kind schlief, dann irgendwelche E-Mails beantwortet hat, irgendwelche Telefonate gemacht hat. Zeitverschiebung hat geklappt, aber das war schon ein Pensum und du konntest ja nie privat abschalten. Und natürlich sagt dann die Frau zu Recht, ey, sag mal, was ist das hier? Du bist, und das Gleiche ist, muss man auch sagen, wenn man selber dann in der Zeit ein bisschen Low-Performer ist und die anderen so High-Performer sind, dann kann das auch irgendwann natürlich aufs Gemüt schlagen, weil natürlich irgendwann Leute immer bereit sind, eine extra Meile zu gehen. Aber das kann
für einen selbst auch mitzulaufen?
Definitiv für einen mitzulaufen. Klar, es sind Bereiche, die dann für mich klar waren, auch in der Verteilung der Aufgaben. Ich bin eher für den Bereich Handel und Vertrieb zuständig. Somit konnte ich am Anfang vielleicht nicht so viel machen, was aber auch keine Ausrede sein darf, weil es gibt viele andere Sachen, die man machen kann und machen muss. Aber dann, also das ist, ja, da fühlt man sich oft sehr schlecht, wenn man sagt, ey krass, die anderen machen gerade so viel, man kriegt es ja mit. Also ich würde nie sagen, dass ich nicht mitbekommen habe, was alle anderen geleistet haben. Es hat, ich würde sagen, im Großen und Ganzen noch gut geklappt, aber trotzdem heißt es auch nicht daran ausruhen, sondern performen jetzt los.
Ich würde würde ich gleich nochmal als Stichwort nehmen. Wir sind nämlich vor einer ganzen Weile an einer Stelle abgebogen, da haben wir noch über Franchise gesprochen. Spannende Sachen auf jeden Fall, ja, die da gefallen sind. Vielleicht gehen wir nochmal auf dieses jetzt los und Franchise. Also München hatten wir abgehakt.
Yep.
Das lief sehr gut an. Wie geht es mit dem Thema jetzt weiter? Ich meine, 2 Geschäfte in einer Großstadt. Ich vermute mal, es wird noch weitere jetzt geben.
Ja, also Das Geile ist ja, wir kriegen ja Anfragen trotzdem noch weiter. Also es sind aktuelle Anfragen aus, ich sag mal, Stuttgart, Frankfurt, Berlin, Hamburg, Hannover.
Allesamt Großstädte?
Großstädte.
Und nicht in Sachsen.
Wir hatten auch Jena, wir haben jetzt auch Gespräche Halle, Chemnitz gab auch, aber wir sind ja auch daran interessiert, wenn eine Franchise-Anfrage kommt, den Markt zu analysieren, und da muss man auch einfach Zahlen, Daten, Fakten wieder berücksichtigen. Mhm. Das ist die Größe einer Stadt, dann ist das, was ist für ein Klientel, wie zum Beispiel Jena hätte interessantes Klientel, obwohl es nicht so groß ist, hat es eine große Studentendichte an Medizinern, das wieder auch schlussfolgert, dass daran das Thema vegane Ernährung ein Thema ist. Und das kannst du ja alles relativ schnell herauskriegen, und du siehst ja auch Statistiken, wo natürlich das Interesse auch da ist für das Thema vegan. Also es gibt wirklich das World Wide Web, was viele Informationen hat. Die musst du ranholen, und die musst du natürlich auch dem Interessenten auch mal spiegeln, weil natürlich so eine Investition ist ja nicht nur die Franchise-Gebühr, sondern der Laden muss ausgebaut werden. Dann sollte man auch für die Anfangszeit trotzdem auch Geld zurücklegen für Ware, Personal, Miete, Kaution, etc. Also kann das mal ganz schnell in einen Bereich kommen, wo wir zwischen 50 bis 100.000 Euro sind, mal hart gesagt. Dafür muss der Franchise-Nehmer auch monetäre Mittel haben, entweder nicht selber oder über die Bank. Das ist dann unsere Aufgabe, auch denjenigen zu briefen, weil da hängt auch der Erfolg mit ab. Dann muss es vorbereitet werden, der Umbau, dann müssen Leute gesucht werden, dann müssen die Schulungen stattfinden, dann muss die PR funktionieren. Das ist ja eine Maschinerie, die da dann rattert. Und das sind Sachen, da haben wir jetzt mit München sehr gute Learnings machen können, das muss man auch dazu sagen. Jetzt hatten wir vor kurzem eine sehr interessante Person da, aus Hamburg, der dort großes Interesse hat, der auch aus einer Rubrik kommt, der, glaube ich, eine genau weiß, was er will. Und Nils, wir hatten gestern ein Meeting.
Jetzt bin ich natürlich neugierig. Hamburg, ist das sozusagen dann auch der nächste Standort oder kann man das noch nicht so sagen?
Also ich glaube, wichtig ist immer, ein Vertrag oder ein Franchise-Standort ist nur dann wirklich aktiv, wenn der Vertrag unterschrieben ist. Vorher sind es gute Gespräche. Und ich glaube, gute Gespräche kann man
auf
immer
auf einer Skala
haben.
Von 0 bis 10, wie gut sind die Gespräche?
9.
9. Also es ist sehr wahrscheinlich?
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, und trotzdem ist es auch viel Bauchgefühl, und es muss ja trotzdem auch passen. Klar, wir haben Anfragen von Leuten, die daraus ein klares Business haben wollen. Nur geil ist halt, wenn natürlich jemand auch in unsere Mentalität passt und auch unsere DNA irgendwie ähnlich fühlt. Und ich glaube, dann sind schon mal gute Parts, und ich glaube, das sieht schon sehr, sehr, sehr gut aus.
Also kann man davon ausgehen, dass in diesem Jahr noch es weitere mindestens eine weitere Filiale gibt?
Ja,
oder?
Also ich würde sagen, jetzt kommen wir genau in diesen interessanten Part. Also wir haben jetzt München, die fordern uns schon ordentlich, also da ist schon oft Lieferung, und das heißt auch mit der Produktion, also jetzt muss man sich überlegen, wo fängt man an, und das ist einer der wichtigsten strategischen Punkte. Man kann natürlich Franchise-Partner haben, machen, tun, nur dann muss die andere Seite, und zwar Produktion, Mitarbeiter, Köche funktionieren. Also was macht man zuerst? Fängt man erst die Produktion auszubauen, um dann den restlichen Sachen zu machen, oder hat man erst den Vertrag unter Dach und Fach und fängt dann an? Aktuell ist es so, dass wir jetzt die Produktion ausbauen, und dafür braucht es jetzt Standorte, weil dann können wir wirklich dort wachsen, weil sonst geht es zulasten der Mitarbeiter, was mal zum Peak sicherlich machbar ist, aber auf Dauer keine Situation ist. Also müssen wir eher Technik für uns arbeiten lassen als Mitarbeiter. Somit ist es was anderes, als kann ich 10 Gläser oder 100 Gläser in einem Schritt einkochen, einsterilisieren oder wie auch immer. Das sind schon wichtige Themen, und das, um das wirklich nochmal zu sagen, hey, das ist Punkt 1, und danach können wir Franchise-Nehmer aufbauen, weil sonst haben wir ein Problem, sonst geht es zulasten der Mitarbeiter. Und ich glaube, das, was wir haben, ist natürlich das Thema Franchise. Und eins ist klar, ab dem Erstgespräch bis zum Vertrag unterzeichnen können von 3 bis 6 Monate alles passieren. Und wenn derjenige die monetären Mittel nicht hat, muss ja trotzdem noch immer jemand finden, der ihm die monetären Mittel zur Verfügung stellt, entweder Privatperson oder Banken. Und Banken sind gerade echt wahrscheinlich schwieriges Thema für alle, die irgendwie was machen wollen und merken, dass eine Bank nicht gleich sagt, juhu, wie viel Geld braucht ihr? Klar, kein Problem. Und vor allem im Bereich Lebensmitteln oder Gastronomie, da ist...
Aber wir können auf jeden Fall festhalten, die Wahrscheinlichkeit, dass in Hamburg eine vegane Fleischerei eröffnet, ist gegeben sehr hoch. Auch, dass im Prinzip weitere vegane Fleischereien, weitere Filialen folgen, ist auch hoch. Aber es wird im Prinzip, um diesen nächsten Schritt gehen zu können, braucht es mehr Produktionskapazitäten. Korrekt. Ist das auch der Grund, wieso Sie jetzt bei der Crowdfunding-Plattform Startnext ein Crowdfunding gestartet haben?
Korrekt. Also bitte an alle, wir brauchen meine aktive Bitte an alle, wir brauchen eure Unterstützung für das Thema vegane Fleischereiproduktion. Deswegen Startnext, weil das ist bankenunabhängig. Da haben wir tolle Möglichkeiten oder Plattformen gefunden, wo man uns unterstützen kann, weil auch viele Leute gefragt haben, auch Familie, Freunde, wie kann ich helfen? Und dann sage ich, hey, genauso. Kommt rein, meldet euch an. Man kann Goodies kaufen, man kann auch einfach so spenden. Und eins ist klar, die Macht der Masse ist eine viel interessantere Masse als die Macht einer einzelnen Bank, weil 1000 Leute können 50 oder 100 Euro spenden und dann hast du eine Menge dahinter, wo du sagen kannst, erstens die Power, das Vertrauen, dass ich glaube an euch, ist natürlich was anderes, als wenn eine einzelne Bank sagt, okay, der Businessplan sieht gut aus. Und da ist wirklich die aktive Bitte an alle Zuhörer von dem Podcast, guckt bei Startnext rein. Wir brauchen eure Unterstützung für unseren Wachstum. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche absurden Sachen machen wollen, sondern wir wollen in Technik investieren und Umbau, in Mitarbeitern, weil es einfach dann leichter geht von der Hand und wir können anfangen, auch Vorräte vorzuproduzieren, weil teilweise produzieren wir, das klingt jetzt vielleicht dumm, von Hand in den Mund, wir haben schon ein bisschen Reserve, aber so wie wir es produzieren, geht es auch schon wieder raus. Und da dürfen wir froh sein, dass noch keine großen Sachen passiert sind, Leute krank geworden sind oder plötzlich die Corona-Welle mal das ganze, die ganze Produktion ausradiert hat. Das ist zum Glück alles nicht passiert, deswegen haben wir großes Glück und dafür brauchen wir Unterstützung.
Sie beschreiben auch auf Ihrer Website, in der Beschreibung des Unternehmens ist immer viel von Nachhaltigkeit. Das ist auch das Konzept, wir hatten das ja auch schon in diesem Podcast ja ganz am Anfang gesagt, wie diese Idee entstanden ist, worum es da geht. Nachhaltig, auch nachhaltig wachsen, das assoziiert man vielleicht eher mit dem Begriff langsam, bedächtig, irgendwie auch vielleicht gesund wachsen. Jetzt brauchen Sie sehr schnell sehr viel Geld. Wachsen Sie, ich will das mal so sagen, nicht nachhaltig?
Nee, also wir wachsen immer noch nachhaltig. Nachhaltig ist ja das, was wir tun.
Also Sie brauchen konkret 89.000 Euro.
Wenn man es anders sehen würde, bräuchten wir noch viel mehr Geld, weil, und das ist, glaube ich, das sehr interessant daran, und das ist natürlich auch das Thema, wie kann man gut kalkulieren, um gute Preise kaufmännisch erwirken zu können, ist es die Macht der Menge. Weil ob ich nun eine Kiste Gläser kaufe oder gleich drei Paletten, verändert den Preis immens, weil dadurch Logistikkosten sich verändern, Mengenrabatte entstehen und dadurch können wir Preisvorteile haben, die wir auch an unsere Kunden weitergeben können. Und das ist, glaube ich, das Schöne, dass vegan nicht teurer sein sollte als konventionelle Produkte. Und dafür brauchen wir halt monetäre Mittel, weil es ist ja trotzdem, und jetzt kommt so ein wirtschaftlicher Begriff, totes Kapital, was ja dann einfach im Keller liegt. Also wenn du 10 Paletten, mal salopp gesagt, Gläser hast, dann wirst du die nicht gleich brauchen. Aber du hast einfach einen Preisvorteil von vielleicht bis zu 30%. Nur es liegt halt totes Kapital rum. Das bedeutet, Ware von 8.000, 9.000 Euro liegt einfach im Keller und wird gebraucht übers ganze Jahr. Nur es bindet halt einfach 8.000 Euro.
Ich glaube, das kann man nachvollziehen, verstehen. Es braucht halt diese ganze
diese Menge,
diese Infrastruktur braucht es genau. Auch. Und jetzt ist halt in diesem Aufruf von 89.000 Euro die Rede. Sie sagen, Sie brauchen eigentlich noch viel mehr. Warum aber Crowdfunding? Ich meine, es gibt ja sicherlich, wir hatten hier schon über Banken auch gesprochen, bei der Aussicht, die Ihr Startup habt, glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass Sie da Horrorkonditionen bekommen würden.
Doch, kann ich dir ganz klar sagen, bei aller Liebe, also wir hatten Gespräche mit einer gelben Bank, wir hatten Gespräche mit einer roten Bank, wir haben dort unsere Zahlen, Daten, Fakten hingelegt, wir haben dort Komplimente bekommen, das war sensationell, es war wirklich so, Mensch, solche Zahlen haben wir schon lange nicht mehr gesehen, wir hatten alles zugearbeitet, also wir sind keine Bimmeltruppe, die dort hingegangen sind, sondern wir hatten einen ganz klaren Plan, wir haben ein Businessplan-Konzept geschrieben gehabt, wir haben alles fertig gehabt, es gab nichts, was es nicht gab, wo die Bank sagt, oh, wenn sie uns das noch zuarbeiten würden, dann, Und trotzdem war das Gespräch dann auf einmal so, sie gibt es ja noch gar nicht ein Jahr. Das sind in unseren Statuten und unseren, nicht so gut. Passt uns nicht so ganz. Also, wenn wir das gewusst hätten, wo wir dachten, Entschuldigung, das waren unsere ersten drei Sätze. Hallo, wir sind ein Startup, wir haben gegründet dann und dann, das ist unser Laden, den haben wir eröffnet am 7. Januar. Da mussten wir teilweise auf die Aussage einen Monat oder zwei Monate warten, wo wir so sagten, das ist ein Satz, den kannst du mir direkt an der Tür sagen, das sieht toll aus, wir sehen da großes Potenzial, aber jetzt sind wir leider mit unseren Parametern noch nicht die passende Bank für sie und somit brauchen wir mindestens noch ein Jahr, dass wir mal einen Jahresabschluss haben, dass wir mal ein paar BWAs haben, weil im Endeffekt sind das ja nur Visionen und wir hatten eine ganz klare Summe, was wir brauchten, um zu investieren. Das hat uns wirklich zwei Monate gekostet, somit hatten wir dann leider das Weihnachtsgeschäft, was geplant war, mussten wir leider in den Shop schließen, weil wir ausverkauft waren und was für einen Shop immer nicht gut ist, wenn der zumacht, weil dann verliert er am Ranking. Und das hat uns einfach so viel Zeit gekostet und so viel Geld im Nachhinein, dass eine Bank da keine Vision in uns gesehen hat. Im Gegenzug, es war dann so, interessant, aber wir würden Ihnen gerne was anbieten. Und das war die Rote Bank hier in Dresden. Mit einem Kontingent von 13,1%. Wenn du das hörst, denkst du dir, die Mafia nimmt 10. Ne? Und dann wurde es doch angeboten in Mietkauf mit 10, irgendwas Prozent. Das ist trotzdem ein Angebot, aber weißt du, eins ist ja trotzdem klar, das Geschäftsmodell einer Bank ist ja Geld verleihen.
Gut, wenn sie einen Kredit gibt, verdient sie ja auch an Geld. Das ist ja auch Teil des Geschäftsmodells.
Das ist das Geschäftsmodell von einer Bank. Und dann ist es aber auch legitim zu sagen, wir haben, gerade ist der Leitzinssatz so und so und so und ich finde alles, was so 6,5, 7,5 ist, ist okay. Aber wenn es dann zweistellig wird, finde ich das ganz schön frech für das.
Aber man muss ja auf der anderen Seite auch mal sagen, ich meine, Crowdfunding sieht halt auf den ersten Blick so aus, okay, jetzt suchen wir halt den Weg. Welchen Benefit konkret hat denn jemand, der jetzt Ihnen Geld gibt? Die Bank würde sagen, okay, wir bekommen unsere prozentual ausgemachten Rückflüsse, Konditionen, Abzahlung, die Kreditraten etc.
Korrekt.
Was bekommt jemand, der Ihnen Geld gibt?
Also, du kannst bei uns...
Es ist ja nicht so, wie wenn man jetzt einen Anteil kauft von der Firma, sondern man schenkt es Ihnen ja.
Nee, das ist nicht korrekt. Hier schenkt uns keiner was. Also es gibt zum Beispiel auch das Thema Crowdfunding, wo die Menge an Menschen einem ein Darlehen gibt, was übrigens auch mit 10,1% dann verzinst wird. Also es ist jetzt nicht so, dass...
Auch zweistellig,
aber natürlich kannst du eine Sache locker sehen und das Risiko ist halt bei denen, bei der Masse... Also ich rede jetzt nicht von unserem Unternehmen, aber wenn bei einer Firma es nicht funktioniert und dir 1.000 Leute 1.000 Euro gegeben haben, sind es aber nur 1.000 Leute, die jetzt 1.000 Euro verloren haben und sagen, okay, das ist das Risiko. Das ist ganz klar kommuniziert. Bei Crowdfunding, bei Startnext ist es so, Leute finanzieren die Ware vor, beziehungsweise sie kaufen jetzt schon Ware, also sie haben die Möglichkeit, Sachen zu kaufen, die jetzt schon bezahlt werden, dass wir mit dem Geld aktiv arbeiten können. Und ich glaube, das ist eine schöne Art und Weise und wir haben auch lange darüber diskutiert, wollen wir das machen oder wollen wir es nicht machen, wie kommt es in der Außenwirkung an?
Es kann ja genau andersrum auch aussehen.
Es kann immer aussehen und ich glaube, da ist die große wichtige Sache, wie bei allem im Leben, es zu kommunizieren, was wir damit wollen, wieso wir das machen, weil im Endeffekt ist das für uns eine Möglichkeit von vielen Möglichkeiten. Sicherlich werden wir...
Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, beispielsweise andere Unternehmen mit ins Boot zu holen?
Ja, und jetzt kommt natürlich
also
ein
Investoren?
Part... Und ich glaube, der ist auch noch so ein interessanter Gegenpart, um zu stehen, wieso wir das nicht machen wollten. Wir haben diese Firma gegründet und haben relativ schnell gemerkt, das wird gerade was Besonderes. Und wir wollen auch was Besonderes machen, nicht weil wir Hippies sind, sondern wir haben uns ganz klar zu viert entschieden, dass wir daraus ein Purpose-Unternehmen machen wollen. Was ist ein Purpose-Unternehmen? Ein Purpose-Unternehmen ist ein Unternehmen, was mit seinem Gewinn, wie Patagonia zum Beispiel, einen Großteil ihres Gewinnes spendet für soziale Projekte, für Nachhaltigkeitsprojekte, für Wissenschaftler, für Nachforstung und Aufforstung und so weiter. Und da haben wir uns alle angeguckt und dann waren uns alle sofort einer Meinung, dass wir das auch machen wollen. Somit ist es auch in unserem Gesellschaftervertrag verankert, dass wir daraus ein Purpose-Unternehmen machen wollen. Und ich kann dir mal sagen, wie die Begeisterung
war. Also mit anderen Worten, Sie verdienen daran gar nichts, an der veganen Fleischerei?
Das ist nicht korrekt, weil im Endeffekt die Leistung, die wir als Person mit einbringen, wird ja trotzdem vergütet. Mhm. Na, das muss man auch dazu sagen, es sind ja keine ehrenamtlichen Leute, sondern auch unsere Köche sind ja keine ehrenamtlichen Leute, sondern alle werden ja dann honoriert für die Tätigkeiten, die sie machen. Und darüber hinaus wird trotzdem, wenn wir den Wachstum weiterhin so fortziehen, ja auch ein Gewinn übrig bleiben. Und dieser Gewinn wollen wir zum sehr, sehr großen Teil einfach spenden. Und das ist unsere ganz klare Mission.
Und das wäre natürlich nicht gegangen, wenn ein Investor reingeht, seinen Anteil eben.
Nee, der Investor sagt ganz klar, hey, geiles Ding. Wir hatten auch wirklich zwei interessante Investoren, auch einen aus Dresden. Wirklich super freundlich, hat uns gleich in den ersten 2, 3, 4 Wochen, Monaten gleich gesagt, ey, wir hätten Interesse einzusteigen, mit einem klaren Business-Konzept sagen, ey, wir investieren in euch so und so viel Geld, mit der Herangehen, dass wir nach 5 oder 6 Jahren daraus einen Exit machen mit 50, 60, 70 Millionen, ne? Also so war ganz klar der Plan. Und wir sagen, geil, sehen wir auch so. Und dann haben wir aber noch gesagt, ey, ja, aber eins müssen wir euch sagen, wir werden Purpose machen. Da ist die Stimmung gekippt, weil er dann sagte, naja, also Purpose finden wir ja vielleicht privat ganz cool, aber businessmäßig ist es scheiße. Wir sind raus. Und das muss man einfach wissen. Und mit der Strategie zu sagen, wir wollen daraus einen Purpose machen, wo du sagst, ey, eigentlich wollen wir was Geiles machen, sagt kein Investor, High Five, wo kann ich euch überweisen? Und auch eine Bank ist dann auch nicht gleich so, wie, sie wollen die Gewinne nicht reinvestieren oder irgendwas, wo sagt, nee, die Intention ist ja, dass wir daraus was Schönes machen wollen, weil... Jetzt klingt es vielleicht ein bisschen melodramatisch, aber wir haben nur eine Welt und wir haben die fucking Pflicht, jetzt was zu tun. Und das sind halt Projekte, die wir halt machen können.
Bei Purpose-Unternehmen ist es ja so, man sieht irgendwann den Purpose. Also man sieht ja irgendwann, da ist dieses Stück Wald gepflanzt worden. Genau. Da ist dieser Stall schön gemacht worden oder was auch immer. Mhm. Gibt es schon konkret Projekte, die die vegane Fleischerei aus den Einnahmen, aus den Gewinnen, wenn es welche gibt, machen konnte?
Also da wäre das gelogen, wenn wir sagen würden, haben wir. Nein, weil wir gerade alles, was wir an dieser Firma verdienen, als allererstes zahlen wir unseren Mitarbeitern ihr Gehalt. Dann zahlen
Wie viele
wir
sind denn das jetzt inzwischen?
Inzwischen, wir haben vor kurzem ein Gruppenfoto gemacht, da war ich selber überrascht, so boah, krass, wie viele wir sind. Also in der Produktion haben wir aktuell 4 Köche, dann ist noch Quiz als Head of, dann haben wir Judith als Produktentwicklerin, Lebensmitteltechnikerin, mit den anderen 2, die das quasi teilweise mit ihrer Doktorarbeit und Minijob machen. Dann im Laden sind es aktuell 5 bis 7 Leute. Also wir sind schon zweistellig, also ich würde sagen roundabout.
Ich habe jetzt nicht genau mitgezählt,
ja, aber so zwischen 20? 15 und 20 Leuten. Mhm. Das ist ja auch schwankend. Es gibt Minijobber, dann sind die wieder da und da und dort. Aber wir sind schon viele und dafür haben wir die Verantwortung, dass die Leute ihr Geld kriegen und verdienen und ihre Miete damit zahlen können und ihr Leben damit bewerkstelligen können. Und
wie sieht der Plan aus, wann das Unternehmen seinen Zweck, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, den Sie auch sehen, erfüllen kann, eben ein Purpose-Unternehmen zu sein, wo dann sichtbar ist, jetzt gehen die Gewinne in ein gemeinnütziges
Korrekt.
Projekt
also,
etc.
Ich würde es mal als meine perfekte Welt aufzeichnen. Die perfekte Welt bedeutet, wir haben die komplette Produktion fertig. Diese ist bezahlt. Entweder ob es nun mit einem Privat oder Start Next oder mit einem Darlehen ist, was quasi monatlich bezahlt wird. Das ist ja ein fester Kostenblock, den man dann pro Monat hat. Dann werden darüber Mitarbeiter, die dort arbeiten können, die produzieren können, um unsere Läden zu beliefern, unsere Kunden zu beliefern, unseren Handel zu beliefern. Und dann haben wir, ich sag mal, spätestens, und das ist so auch immer der Wunsch hinter dem Gedanken, nach 2 Jahren spätestens das erste Purpose-Projekt, wenn nicht sogar früher.
2 Jahre nach Eröffnung, Gründung oder 2 Jahre ab jetzt Start Next Kampagne ist gestartet? Das eine wäre Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres?
Also ich hoffe, dass wir spätestens nächstes Jahr das erste Purpose-Projekt starten können. In welcher Größe das sein wird, das wird man sehen. Aber das ist schon der Plan, dass wir das machen wollen.
Gibt es Ideen?
Es gibt viele Ideen. Also das ist wirklich, da gibt's, also da, wenn die Ideenschublade wir öffnen würden, dann hätten wir zu wenig Zeit jetzt.
Aber das würde ich jetzt schon mal in meine Schublade sozusagen mitnehmen, das sozusagen als Ordner Wiedervorlage, auch ein ganz schöner Begriff.
Also meinst du 2025 haben wir nochmal ein cooles Setup und gucken, was ist nochmal ein Jahr später passiert.
Aber wir haben gerade weil wir gerade auch viel über Geld gesprochen haben an dieser Stelle,
Leider immer das unschönste Thema.
Es ist aber ein wichtiges Thema.
Es ist das allerwichtigste Thema und das
Sie,
muss man
Sie, Sie stehen jetzt bei 10.000 Euro um und bei zum Zeitpunkt, wo wir dieses Gespräch führen, bei dieser Start Next Kampagne.
Das ist doch schon mal geil.
Was passiert aber, wenn Sie Ihr Ziel verfehlen? Wo holen Sie sich dann denn Ihr Geld her, was Sie brauchen? Kommt dann doch wieder die rote, gelbe, blaue, grüne Bank in Frage? Weil Investoren sollen es ja auch nicht sein und irgendwo muss das Geld offenbar herkommen. Dazu,
wir haben jetzt schon ein paar andere Privatinvestoren, die uns gefragt haben, das Thema, wir können auch ein Darlehen geben. Das finde ich sehr nett, weil im Endeffekt ist es ja ein Geschäft. Wenn uns jemand Geld gibt, ein Darlehen gibt, dann kriegt er einen Zins dafür. Und aktueller Tageszins, was du bei der Bank hast, ist so 3,5. Wenn es gut ist, 3,75. Wenn es richtig gut ist, kann auch weniger sein. Und wenn uns jemand ein Darlehen gibt in der Höhe von, dann sind es halt Zins zwischen 5 bis 6,5. Und das ist ja auch ein normales Geschäftsgebaren. Aber weißt du was? Das ist gar nicht das Problem. Ich glaube, da ist auch die Ehrlichkeit zu sagen, ohne Geld wird es nicht gehen. Den Wachstum, den wir uns wünschen, man kann auch ganz langsam organisch wachsen, das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch was sehr Tolles. Nur, wenn du zum Beispiel einen Franchise-Partner hast in München und das Ding durch die Decke geht, ist einfach ganz klar, dass er Ware braucht. Und Ware bedeutet vorfinanzieren, einkaufen, machen, tun, dafür brauchst du Gerätschaften, fertig. Also der Kreislauf ist immer, das Problem ist immer das Gleiche und dafür brauchst du einfach Leute, die an einen glauben.
Jetzt ist immer noch die eine kleine Frage offen geblieben. Was passiert, wenn diese 89.000 Euro nicht erreicht werden?
Also wenn wir auch nur 85.000 Euro erreichen sollten, dann wird trotzdem dieses Geld ausgeschüttet. Also es ist nicht daran gebunden. Wir haben nicht ein, wenn das nicht funktioniert, dann wird nichts, sondern es ist trotzdem eine Ausschüttung. Wir haben nur überlegt gehabt, wie können wir es machen. Wir hatten auch am Anfang eine andere Summe. Dann wurden wir aber auch beraten von Startnext, was zufälligerweise hier in Dresden ist. Das haben wir auch nicht gewusst. Und sogar zufälligerweise im Büro auch in der Neustadt haben, dass es doch vielleicht sinnvoll ist, eine höhere Summe zu nehmen. Es hat auch psychologische Hintergründe, wo dann mehr dieses Unterstützungsthema kommt. Weil, also wenn du sagst, wir hätten gern 10.000 Euro, dann wären wir ab dem heutigen Tag damit durch. Das ist schön. Nur wenn dann jemand sieht, das Projekt ist geschafft, fertig. Wenn mir jemand sagt, von diesen 89.000 Euro sind es erst mittlerweile 30.000 geschafft, dann ist jemand bereit zu sagen, da fehlt ja noch was. Also kann ich ja da noch mit unterstützen. Keiner wird sagen, es sind 10.000 erreicht und ich gebe trotzdem noch, dann sind es halt 12.000. Weil jeder sich natürlich denkt, hinter dieser Zahl steht auch eine Bestimmung und bei uns steht auch eine Bestimmung. Und auch eins ist klar, von diesen 89.000 Euro gehen auch 5% an Startnext, was auch okay ist, weil das ist eine Plattform. Also sind trotzdem, ich sag mal, fast 4.000 Euro für Startnext weg. Und das ist auch okay.
Wir haben jetzt sehr, sehr lange gesprochen, länger als ich vielleicht vorher gedacht hatte. Aber im Prinzip wir haben über Anfangseuphorie, über diesen Hype gesprochen, über das, was es auch mit Ihnen als Gründerquartett gemacht hat, wie Sie gewachsen sind, was so die Meilensteine gewesen sind, Stichwort Franchise und weitere Filialen, Finanzierung. Eine Frage noch am Ende.
Hau rein.
Wo sehen Sie sich mit der veganen Fleischerei in 3, in 5 Jahren? Vielleicht auch in 10?
Also eins muss man dazu sagen, vorab nochmal, und ich nütze natürlich dieses Medium, um kurz Sachen auch loszuwerden. Also immer, wenn ich erzählt habe, dass wir 4 Gesellschafter sind, haben alle gesagt, ui, das ist aber schwierig. Ich sagte, ja, natürlich ist es eine Herausforderung, weil du hast 4 Leute, 4 Meinungen und 4 Köpfe. Aber ohne Mist, wenn wir Herausforderungen hatten, haben wir die mit einer Zusammenschluss gemeistert. Also wirklich Geiles. Und wenn es irgendwo Kritik gehagelt hat, weil irgendwas nicht geklappt hat, dann hat derjenige das aufgenommen und für sich verarbeitet. Und da muss ich sagen, haben wir alle, glaube ich, auch da extrem dazugelernt. Und da muss ich sagen, bin ich echt happy, dass es genau diese Konstellation ist, weil alle dann irgendwie ihren Part dazu gebracht haben, was wirklich mega ist. Und durch solche Sachen sind aber auch Sachen entstanden wie, weißt du, wir haben ja den Future Sachs Preis gewonnen als Publikumspreis. Das war letztes Jahr. War auch geil. Haben natürlich unsere Community ordentlich eingepeitscht und die haben natürlich richtig Gas gegeben. Und weißt du, es sind ja noch Sachen, die auch jetzt sind und bin mega stolz, sagen zu dürfen, dass wir, und das ist jetzt, ich glaube, das erste Mal, dass es öffentlich gesagt wird, PETA Award Gewinner 2024 sind, in der Kategorie vegane Wurst, was einfach geil ist.
Das erste ist Mal öffentlich gesagt im Podcast Thema Sachsen.
Weil wir hatten es ist eine Verschwiegenheit, aber jetzt ist quasi das Datum rangekommen, dass wir darüber kommunizieren können. Und das ist schon einfach ein Gefühl, wenn man dann in die WhatsApp-Gruppe, die wir haben, reinkommt mit, wir haben gewonnen und alle so geil, ist schon einfach, da muss ich sagen, da strahlst du und da bitzelt's im, also da ist die Freude einfach so groß und man ist so stolz auf alles, was wir geschafft, gemacht haben und als Team geschafft haben. Also es ist keine Einzelnummer, sondern wir haben alles als Team geschafft. Und dafür bin ich mega dankbar.
Also der PETA Award ist ein Food-Preis sozusagen?
Genau. Es ist ein Preis, der ins Leben gerufen wurde von PETA für das Thema verschiedene Kategorien von Kosmetik, Textil, Lebensmittel, etc., um auch vielleicht der Welt zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. PETA hat natürlich eine Reichweitensituation, also eigentlich fast alle kennen es, hat eine Followerzahl bei international von über 1,7 Millionen, Deutschland sind es irgendwie 270.000 und so weiter. Und wir wissen, dass so ein PETA Award auch eine gewisse Strahlkraft hat.
Also das ist der PETA Deutschland Award sozusagen.
PETA Deutschland Award, genau. Und wird natürlich Verknüpfung haben mit international, weil da werden die nicht sagen, was machen die in Deutschland. Und das macht uns stolz, weil natürlich zeigt es auch die Qualität und das ganze Know-how und das ganze Management, was wir geschaffen haben dadurch. Und das sind wir halt, also das ist ja auch eine Medaille, nicht nur an uns Gesellschafter, sondern an alle, die in der Produktion sind, Produktentwicklern, also ne, von Produktentwicklern Judith, Julia und Stefan, von Produktion, von Ali, Raduan, Andreas, Khalid, und noch zwei andere, ne? Also wo wirklich da Sachen, also es ist unser Preis, den wir alle sagen können, den haben wir uns gecashed.
Und jetzt nochmal die Frage. Also Glückwunsch dazu erstmal zu diesem Preis. Und die Frage war, wie viele Filialen sind es denn in 10 Jahren? Und
ist ja
wo,
gut,
wie sieht das Unternehmen
ja
auch, aus?
Ja, also ich glaube,
ist schwierig vorherzusagen, aber
also
es muss ja einen Plan geben.
Okay, alles klar. Ich glaube, dass wir 2024 noch 2 Filialen machen werden. Ich glaube, das ist realistisch. Beziehungsweise 2 Städte machen werden. Ob in den 2 Städten dann noch 2 Läden dort entstehen, das weiß ich nicht. Das kann sein, aber ich glaube, es ist vernünftig zu sagen, wenn man sagt, sowas oben im Norden eine Stadt, dann noch im Süden Deutschlands noch eine Stadt oder in Mitteldeutschland noch eine Stadt oder wie auch immer, dann kann das schon sehr, 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 sehr vernünftig gedacht sein. Und was dann die Städte untereinander machen, weil es gibt ja Millionen Städte, da ist ja kein Problem, da 2 Läden zu haben, weil es verschiedene Dunstkreise sind. Also alles, was so über 1 Million hat als Einwohner, können definitiv 2 Läden sein. Das wäre der Wunsch, wo wir uns dann in den nächsten 5 Jahren sehen. Ich hoffe, dass wir uns in den nächsten 5 Jahren genauso als Einheit sehen, wie wir heute zusammensitzen. Weil sich Menschen einfach entwickeln. Leute haben Kinder, Familien, Projekte. Ich hoffe, dass wir alle gesund sind, dass wir die Lebensfreude haben, dass wir gerne zusammen verweilen und einen Witz, Humor haben, der verstanden wird. Da bin ich manchmal leider schlecht drin. Da bin ich manchmal echt so ein Stiesel. Da tut's mir auch leid. Es sind echt manchmal gute Witze, aber da bin ich mal schon ein bisschen so, bin ich glaube ich die Mimose hier und sage Mensch, oh, das ist ein Witz, den finde ich nicht so gut. Aber die sind trotzdem immer gut, das muss man auch sagen. Also das würde mich sehr freuen, dass das alles so ist und dass wir irgendwann eine Zentrale haben, von denen wir wirklich aus Sachen steuern können, Produkte in Deutschland, in Europa, in die Welt kommunizieren können, dass wir unser Wissen, was wir uns erlangt haben, gerne weitergeben wollen. Und dass wir hoffentlich genug Menschen motivieren, darüber nachzudenken, über Tierwohl.
Und jetzt wird das der Podcast oder die Podcast-Folge mit den meisten Schlussfragen. Ich habe nämlich noch eine, die mir gerade so kommt, weil Sie das so sagen, was ja so ein bisschen missionarisch noch anklang. Welcher Person würden Sie gern mal, der Sie das noch nicht verkauft haben, eine vegane Wurst verkaufen?
Oh ja, gute Frage. Ne? Also ich glaube, das ist eine meiner größten Stärken. Ich kann, glaube ich, jede fremde Person einfach ansprechen und der was zeigen, verkaufen und in Gespräch verknüpfen. Eigentlich würde ich gerne niemand was verkaufen wollen, sondern ich würde jemand gerne einfach eine Blindverkostung machen wollen mit einem größten Hater, der sagt, es ist alles scheiße und es schmeckt nicht, der einfach eine Verkostung mitmacht, ohne dass er es weiß. Und danach sagt, ey, der Leona ist geil. Und wenn man dann noch sagt, ey, und der ist vegan, dass er sagt, scheiße. Ich glaube, ich müsste mal über meine Meinung nachdenken. Aber ich glaube, das wäre einfach für mich das größte Kompliment. Und wir hatten schon oft Situationen, wo wir Verkostung gemacht haben, wo wirklich Leute unseren Leona probiert haben und sagten danach, Herr Malgötz, also sehr lecker, aber wir sind ja wegen den veganen Sachen da. Und ich sage, das ist vegan. Und also, ach krass. Und ich glaube, das wäre für mich die größte Freude. Deswegen hätte ich keine persönliche Person, wo zu sagen, hey, den würde ich gerne, sondern
eher so ein Typus Mensch.
Typus Mensch, zu sagen.
Überzeugt,
aber nicht durch, ich überzeuge dich mit meinen Argumenten, sondern das Produkt überzeugt ihn, zu sagen, das schmeckt, die Inhaltsstoffe sind geil. Okay, weißt du was? Ich muss drüber nachdenken.
Diplomatische Antwort auf die Schlussfrage in dieser Folge Thema in Sachsen. Das war Stefan Meyer-Götz, einer der vier Gesellschafter der veganen Fleischerei in Dresden. Vielen Dank für das Gespräch und den Blick hinter die Kulissen.
Gerne.
Damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende. Alles zum Thema vegane Fleischerei und über das, was hier in diesem Podcast besprochen wurde, gibt's natürlich auf sächsische.de. Ich verlinke wie immer in der Beschreibung entsprechende Artikel. Hier im Podcast geht es weiter in 2 Wochen, dann mit dem nächsten Thema in Sachsen. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.